Deutschlandfunk. Der Tag.
We'll be in one hotel room and we'll be waiting to hear what others, those who Iran agrees to talk to, will report back.
Das ist die Stimme von Rob Malley, dem Sonderbeauftragten der Vereinigten Staaten für den Iran, der im Hotel Palais Coburg in Wien nicht mit am Tisch sitzen wird bei der neuen Gesprächsrunde über das Atomabkommen, sondern im Nebenraum warten muss, was ihm die anderen westlichen Delegationen über den Verlauf der Verhandlungen so zustecken.
This is not exactly the way it should be. And we have repeatedly said to Iran that if they want to get results, if they want to get quicker results, the better way is to sit face to face with us.
Vorerst also keine direkten Gespräche zwischen dem Iran und den USA in Wien. Das macht schon deutlich, wie viel Misstrauen im Spiel ist bei dem Versuch, das Atomabkommen von 2015 doch noch irgendwie zu retten. Mit welcher Haltung die neue iranische Führung in diese Atomgespräche geht, das klären wir im zweiten Teil dieser Episode mit meiner Kollegin Karin Senz, die gerade in Teheran ist. Und vorher schauen wir auf den zweiten Aufguss des rot-grün-roten Senats in Berlin, wo die drei Parteien versprechen, Zitat, es gemeinsam noch besser zu machen. Was das heißen soll, das erfahren wir aus unserem Berliner Landesstudio. Das ist der Tag im Deutschlandfunk. Ich bin Jasper Bachenberg. 21,4%. Das war ein historisch schlechtes Ergebnis für die SPD bei der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus am 26. September. Aber es reicht für ein weiteres Regierungsbündnis mit Grünen und Linkspartei mit Franziska Giffey, dann als regierender Bürgermeisterin an der Spitze. Was nach 5 Wochen Verhandlungen für die alte und also auch neue Koalition herausgekommen ist, das haben die drei Parteien heute vorgestellt in einer Stadt, in der sich viele über eine schlechte Verwaltung aufregen zum Beispiel und ebenso viele über immer weniger bezahlbaren Wohnraum klagen. Aus unserem Landesstudio hat Sebastian Engelbrecht diese Veranstaltung heute in Berlin beobachtet. Grüß dich, Sebastian.
Ja, hallo Jasper.
Ich nehme mal sozusagen den Titel dieser Koalitionsvereinbarung, dieses Koalitionsvertrages zum Ausgangspunkt für unser Gespräch. Zukunftshauptstadt Berlin steht da und im Untertitel sozial, ökologisch, vielfältig, wirtschaftsstark. Kann man aus diesen Schlagworten, aus diesen Stichworten schon einigermaßen ablesen, wohin die Reise gehen soll in den nächsten Jahren in Berlin?
So ungefähr. Also das ist für mich so eine Abfolge von Parolen, Stichwörtern, die ich jetzt gar nicht so gleichwertig entnehmen kann dem, was ich schon über den Koalitionsvertrag weiß. Für mich war das Interessanteste was ganz anderes. Und ich habe ja eine journalistisch unabhängige Sicht und gucke nicht als allererstes auf die Parolen. Für mich war interessant, dass sie gesagt haben, die SPD, Grüne und Linke alle gemeinsam, wir wollen Geld ausgeben. Wir wollen so aus der Krise rauskommen, dass wir Geld ausgeben. Nicht mehr als 3% zusätzliche Ausgaben pro Jahr, aber langsam wird es immer mehr. Und das hat die künftige regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey ganz vorne gesagt in der Pressekonferenz heute. Und das klang so.
Wir werden nicht alle Wünsche erfüllen können, nicht alles gleich sofort tun können. Und wir haben in diesen Koalitionsverhandlungen viele Wünsche gehabt an mehr und an zusätzlichen Investitionen. Wir müssen damit verantwortungsvoll und maßvoll umgehen und trotzdem uns nicht aus der Krise heraussparen, sondern investieren. Und deshalb haben wir uns verständigt, dass der Haushalt von 32 Milliarden Euro in diesem Jahr anwachsen wird, im nächsten Jahr auf 33 Milliarden Euro und im Jahr 2023 auf 34 Milliarden Euro.
Und das Geld soll dann fließen in sozialen Wohnungsbau, in ein Bündnis für bezahlbaren Wohnraum, in 200.000 Wohnungen, die der Senat bis 2030 bauen will. Ein sehr ehrgeiziges Ziel, jedes Jahr mehr als 20.000 Wohnungen. Dann soll es ein Neustartprogramm für die Wirtschaft nach Corona geben. Der öffentliche Nahverkehr soll ausgebaut werden, die U-Bahn vor allem, aber die Straßenbahn, der S-Bahn-Takt soll verdichtet werden. Das soll dann finanziert werden, dieser Ausbau, übrigens durch ein Pflichtticket für Touristen. Das finde ich sehr interessant, also wer als Tourist in die Stadt kommt, der muss dann auch bezahlen für den öffentlichen Nahverkehr. Und dann sollen eben Stellen geschaffen werden in der Verwaltung, in den Bereichen Inneres, Bildung und Soziales. Natürlich auch für die Bürgerämter, die in einem so traurigen Zustand sind. In Berlin muss man ja Monate warten, um einen Termin zu kriegen beim Bürgeramt. Also es war ein bunter Katalog, der wurde dann noch bunter dadurch, dass der 8. Mai Feiertag werden soll und dass es einen Untersuchungsausschuss geben soll zur neonazistischen Neuköllner Anschlagsserie. Also ein Strauß von Maßnahmen, wie man so in der Politik sagt, und ja, und die Überschrift haben wir ja gehört.
Die Überschrift lautet, oder deine Überschrift habe ich mit leicht kritischem Unterton da ja, glaube ich, richtig gehört. Einfach mehr Geld und die Probleme in Berlin lassen sich lösen. Ich hatte das ja so ein bisschen angerissen am Anfang. Du hast jetzt auch gesagt, die Bürgerämter sind in einem desolaten Zustand. Viele klagen über die Verwaltung. Viele klagen, gerade wenn es um Wohnraum geht und sich die Entwicklung der letzten Jahre vor Augen führen, wieder die Mieten in die Höhe geschossen sind. Kann man denn sagen, Berlin hat es nötig, dass mehr Geld in die Hand genommen wird, dass mehr Geld investiert wird. Also ist das auch ein ganz guter Plan für eine bessere Zukunft.
Im Prinzip ist es natürlich richtig, dass aus der Krise heraus investiert werden muss. Und es klingt immer gut und vielversprechend, wenn gesagt wird, wir nehmen viel Geld in die Hand und wir sind natürlich maßvoll und so weiter. Aber außergewöhnlich viel Geld war ja in den vergangenen Jahren vor Beginn der Corona-Pandemie schon vorhanden. Und der Senat hatte sich ja fast schon daran gewöhnt, dass Berlin keine Stadt mehr ist, in der man so furchtbar sparen musste, wie das in den Jahren zu Beginn des 21. Jahrhunderts der Fall war, wegen dieser Schuldenkrise in Berlin. Das heißt, der Senat war schon längst im Modus des Geldausgebens und will diese Politik jetzt fortsetzen. Nur die Katastrophen, also der BER gemeinsam mit Brandenburg, die Verwaltungskrise, die Unfähigkeit, gute Bürgerämter auf die Beine zu stellen, die steigenden Mieten und die scheinbar politische Unfähigkeit, das wirklich zu bremsen. All dieser Strauß von Problemen, der ist ja trotzdem da gewesen, obwohl Geld da war, um es auszugeben. Das heißt, die Unfähigkeit und die Probleme in dieser Stadt lagen nicht am mangelnden Geld, sondern eher an der politischen und verwaltungstechnischen Unfähigkeit, die Probleme umzusetzen. Deshalb ist jetzt die große Frage, ob es mit mehr Geld gelingen kann.
Mhm. Schauen wir noch kurz quasi im Seitenblick auf die Ressortverteilung und die verschiedenen Ämter als Senatorin, als Senator. Da gibt es ja noch keine Namen, aber es gibt sozusagen den Ressortzuschnitt und da ja einige Veränderungen gegenüber der vorigen Koalition. Eine ganz besonders, wenn ich das richtig sehe, Stadtentwicklung, Städtebau, das wird von der Linken in die Hände der SPD wandern. Was kann man daraus lesen eigentlich über das, was da in den letzten Jahren passiert ist und was die nächste Koalition vielleicht anders machen will?
Ja, da wird sich sicher was verändern. Bisher war Stadtentwicklung und Wohnen, war dieses Ressort in den Händen von Frau Lompscher und später in den Händen von Herrn Scheel. Das waren linke Politiker, die da den Mietendeckel konzipiert haben und dann auch dieses Volksbegehren zur Enteignung großer Wohnungskonzerne aktiv unterstützt haben vom Senat aus, von dieser Senatsverwaltung aus. Und das wird so nicht mehr sein. Denn Franziska Giffey hat gesagt, dieses Thema Enteignung großer Immobilienkonzerne, das ernenne ich hiermit zur Chefinnensache. Und sie wird verhindern wollen, dass es wirklich zu dieser Enteignung kommt. Sie ist ja eher eine Exponentin der rechten SPD und wird in diesem Ressort einen Menschen einsetzen, wir wissen noch nicht wen, der diese Enteignungspolitik der Linken nicht umsetzen wird. Das können wir schon ziemlich sicher sagen. Die SPD hat dann auch das Innere behalten, die Wirtschaft bekommen und die Bildung behalten. Ganz interessant ist noch, die Grünen werden mächtiger. Sie sind ja auch stärker geworden bei den Wahlen am 26. September. Sie bekommen das mächtige Finanzressort und sie kriegen den sehr wichtigen Posten des Gesundheitssenators. Dem wird dann noch die Abteilung Wissenschaft zugeschlagen. Das ist interessant, weil bisher den Wissenschaftssenator der regierende Bürgermeister Müller so ganz nebenbei sozusagen ausgefüllt hat. Und das konnte Franziska Giffey nun nicht übernehmen wegen der Plagiatsaffäre um ihre Doktorarbeit. Dieses Thema liegt ja nun hinter ihr. Deshalb wird sie nur in Anführungszeichen regierende Bürgermeisterin sein. Kultursenator wird Klaus Lederer bleiben, ein Linker. Und interessant, die Justiz wird auch zu den Linken kommen. Und die Parteivorsitzende der Linken in Berlin, Katina Schubert, kündigte jetzt schon eine linke Rechtspolitik an.
Was immer das heißt, das müssen wir dann mal abwarten. Ich würde noch gerne mal bleiben oder zurückkommen auf diesen Volksentscheid. Das hat ja einen Riesenwirbel und geradezu eine bundesweite Debatte ausgelöst, wie man dort, wo es besonders angespannt ist auf dem Wohnungsmarkt, nun am besten vorgehen soll. Und die Berlinerinnen und die Berliner, die Mehrheit jedenfalls, hat ja sozusagen am gleichen Tag mit der Abgeordnetenwahl für diesen Volksentscheid gestimmt. Also dafür, dass große Wohnungskonzerne vergesellschaftet werden oder härter formuliert enteignet. Du hast gesagt, die Linkspartei hat das unterstützt, die SPD ist eher dagegen. Das ist ja nun mal ein richtiges Dilemma, wenn man jetzt zusammen weiter regieren will. Jetzt haben sie sich, wenn ich das richtig sehe, darauf verständigt, das irgendwie so ein bisschen verklausuliert auf die lange Bank zu schieben. Du hast schon gesagt, also umsetzen werden die das wohl nicht. Wie schwierig wird das in dieser Konstellation sein?
Ja, sie haben das Thema auf die lange Bank geschoben und jetzt steht eben mit der Enteignung, die das Volk fordert, mit 57%, ein Thema auf der Agenda, das noch schwerer umzusetzen ist als der Mietendeckel. Also beim Mietendeckel konnten sich SPD und Linke und Grüne auch irgendwie einigen. Das haben die alle gemeinsam getragen. Aber die Enteignung ist ja, oder auch Vergesellschaftung, ein radikales Mittel, ein klassisches Mittel aus der Rezeptekiste der linken Partei. Und hier geht es sozusagen an die Substanz. Eine reformerische, soziale, sozialdemokratische Partei wie die SPD wird so etwas nicht umsetzen wollen. Und deshalb hat man eben das Thema auf die lange Bank geschoben, gesagt, die Kommission soll erst mal nach 100 Tagen zusammengesetzt werden und dann kann sie ein ganzes Jahr lang verhandeln und dann muss man klären, ob es einen rechtssicheren Weg gibt, um diese Vergesellschaftung überhaupt umzusetzen. Also man merkt richtig, wie man sich sträubt, dieses Thema wirklich umzusetzen, weil man natürlich den Dissens fürchtet. Aber nur so wird wahrscheinlich die Linke jetzt es schaffen, das zu schaffen, was sie schaffen wollen, nämlich, dass ein linken Parteitag jetzt noch vor dem 21. Dezember diesen Koalitionsvertrag mitträgt. Da gibt es eine Urabstimmung unter den Linken. Und wenn da schon das SPD-Konzept in dem Koalitionsvertrag erkennbar gewesen wäre, hätte es diese Zustimmung sicherlich nicht gegeben. Und so ist es sicher möglich, dass die linke Basis zustimmt.
Kann man so ein bisschen vermuten, wie siehst du das, dass die SPD und das vielleicht auch die Grünen darauf setzen, dass wenn man jetzt tatsächlich ernst macht mit sozialem Wohnungsbau in der Stadt, viel Geld dafür in die Hand nimmt und das auf den Weg bringt, dass dann, wenn diese Kommission einmal zusammengesetzt ist, wenn sie getagt hat, wenn sie ihre Expertise abgegeben wird, dass das Thema dann soweit, sagen wir mal, runtergekocht ist, dass dann auch die Linkspartei einverstanden sein wird und sagen, okay, wir müssen das nicht eins zu eins umsetzen, diese Wohnkonzerne, die können in privater Hand bleiben.
Das glaube ich nicht. Und zwar deshalb, weil ja die Mehrheit für Enteignung absolut, ja fast eine Zweidrittelmehrheit war. Also es waren ja 57% der Berliner. Eine so eindeutige Positionierung der Wählerinnen und Wähler hat man ja selten, auch bei Volksentscheiden. Das heißt, daran kann die Regierung schlechterdings nicht vorbei. Und auch diese Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen ist wahnsinnig umtriebig. Die haben ständig während der Koalitionsverhandlungen sozusagen lärmmachend, radaumachend vor der Tür gesessen und den Herren und Damen vom künftigen rot-grün-roten Senat eingeheizt. Und auch heute standen sie wieder vom Abgeordnetenhaus. Die sind sehr beharrlich und ausdauernd. Ich glaube nicht, dass man da am Volk vorbeigehen kann.
Das wird also ein bleibendes Problem auch für Franziska Giffey sein. Vielleicht noch ein Wort zum Schluss zu ihr. Sie also die Nachfolgerin, aller Wahrscheinlichkeit nach, müssen wir noch sagen, von Michael Müller als regierende Bürgermeisterin. Wir kennen ja von Olaf Scholz den Spruch, wer Führung bestellt, bekommt sie auch. Gilt sowas Ähnliches auch für Franziska Giffey oder was erwartest du dir an Veränderungen, wenn sie ihr Amt antritt?
Sie ist eine sehr machtbewusste Person. Das garniert sie so ein bisschen mit einem charmanten Wesen und mit einem adretten Äußeren. Und sie ist eine charismatische Person. Das ist der große Vorteil von Franziska Giffey. Dieses Charisma, was sie eben einfach hat, wenn sie irgendwo auftritt. Das ist das, was etwa Klaus Wowereit hatte, der Vorgänger von Michael Müller. Wir haben uns aber hier in Berlin eben in den letzten Jahren daran gewöhnt, dass wir einen weniger charismatischen Bürgermeister, regierenden Bürgermeister hatten. Und das, so ein Charisma kann ja am Ende entscheidend sein, um Menschen für sich zu begeistern. Es ist zwar eine sehr äußerliche und äußere Kategorie, aber das kann einer Regierung helfen, Zustimmung zu bekommen. Ich sage wirklich, das ist der entscheidende Unterschied. Im Prinzip wird es sonst eigentlich schwieriger, weil Franziska Giffey ein Rechtsausleger der SPD ist und sie hier eher linke Bezirksverbände hat. Und das insofern ist eigentlich eher der Dissens da vorprogrammiert. Aber das Volk, denke ich mir, wird sie für sich begeistern können.
Für Washington hat der Iran jetzt eine ganz klare Wahl. Entweder Teheran hört damit auf, die Produktion von atomwaffenfähigem Plutonium weiter hochzufahren und hält sich in Zukunft wieder an die Abmachungen des Atomdeals von 2015. Dann sind die USA bereit, die harten Wirtschaftssanktionen aus der Zeit von Donald Trump aufzuheben. Tut Teheran das aber nicht, dann zieht auch Joe Biden weitere neue Wirtschaftssanktionen in Erwägung. Das hat Chefverhandler Robert Malley zum Start der neuen Verhandlungsrunde in Wien klargemacht.
We are prepared to get back into the deal and to lift all of the sanctions that are inconsistent with the deal. So if Iran wants to get back into the deal, it has a way to do that. If it doesn't want to get back into the deal, if it continues to do what it appears to be doing now and accelerate its pace when it comes to its nuclear program, if that's the path it chooses, we'll have to respond accordingly.
Und mit welcher Haltung geht die neue politische Führung im Iran in diese Gespräche in Wien? Darüber habe ich mit meiner Kollegin Karin Senz gesprochen, die nach den letzten Tagen in Teheran auch die Erfahrung gemacht hat, wie schlecht es vielen Menschen inmitten der schweren Wirtschaftskrise im Land gerade geht.
Also ich war beispielsweise gestern bei einem Schneider. Das ist im Iran eigentlich ein ganz guter Job, wo man auch ganz gutes Geld verdienen kann. Und der Mann hat tatsächlich auch früher mal mit seiner Familie zur Iraner Mittelschicht gehört. Und wenn man in seine Wohnung reinkommt, dann steht da auch erstmal ein großer Fernseher. Die Wohnung ist ganz schön eingerichtet, aber es ist eine winzige Wohnung. Und dann habe ich ihn gefragt, was sie sich denn eigentlich als letztes gekauft haben. Und er musste erstmal nachdenken. Er konnte sich gar nicht mehr erinnern. Und seine Frau meinte dann, weißt du nicht mehr, das Sofa vor 7 Jahren. Also 7 Jahre ist es her, dass sie sich was anschaffen konnten. Und diese Wohnung, um die müssen sie jetzt auch bangen, denn sie können eigentlich die Miete nicht mehr bezahlen. Er hat mir vorgerechnet, ihnen bleiben im Monat noch $25 übrig, von denen sie leben. Und er hat 2 Mädchen, die sind 13 Jahre alt. Sprich, dieses Geld reicht einfach nicht mehr. Und es geht vielen so wie ihm.
Und ist das klar, dass davon viel auf das Konto der Sanktionen geht, sozusagen rund um das Atomprogramm dem Iran?
Also, wenn man den Mann fragt, dann sagt er, er zeigt praktisch mit dem Finger eben nicht nur auf die USA und auf den Westen, sondern auch auf die eigene Regierung. Aber nicht nur auf die des ultrakonservativen neuen Präsidenten Raisi, sondern auch auf die Vorgängerregierung des moderat-konservativen Hassan Rouhani. Auch da sei es schon schwierig gewesen und immer schwieriger. Experten werfen ja der Regierung eben auch vor, dass es viel Misswirtschaft gegeben hat, Vetternwirtschaft gegeben hat und dass die Regierungen, muss man ja dann eben sagen, beim Iran, die vergangenen, schon auch ihren Teil dazu beigetragen haben, dass das Land da steht, wo es jetzt ist, nämlich in einer schwierigen wirtschaftlichen Situation, in einer Wirtschaftskrise.
Aber auch das ist klar, die Sanktionen haben was damit zu tun. Die Menschen spüren die Folgen dieser Sanktionen.
Also vor allem, wenn man sich mit Menschen aus der Wirtschaft unterhält, wird das sehr deutlich, denn der Iran kann praktisch keine Geschäfte mit dem Ausland machen, zumindest nicht mit Unternehmen, die auch mit den USA zusammenarbeiten, denn diese Unternehmen müssen dann wiederum mit harten Sanktionen aus Washington rechnen. Und das bedeutet beispielsweise, dass man eben keine Überweisungen in den Iran machen kann oder aus dem Iran heraus. Also wie soll man dann praktisch Waren bezahlen? Wie soll die Bezahlung funktionieren? Es gibt Unternehmen, findige Unternehmen, die dann eben Wege gehen über dritte Länder. Das ist teilweise sehr riskant, aber auch vor allem sehr teuer. Und deswegen scheuen auch viele diesen Weg. Es ist auf jeden Fall deutlich komplizierter. Und der Iran kann beispielsweise eben sein Öl nur sehr, sehr eingeschränkt nach China zum Beispiel verkaufen. Die lassen sich von den US-Sanktionen da nicht beeindrucken. Aber das reicht eben einfach nicht, um das Land tatsächlich wirtschaftlich voranzubringen.
Mit welcher Haltung geht also der Iran jetzt in diese ersten wieder begonnenen Gespräche heute in Wien?
Naja, der Außenminister hat noch mal vor kurzem gesagt, er geht von einer schnellen und guten Einigung aus. Aber ich glaube, da glaubt er nicht wirklich selber dran. Vor allem, wenn wir auch hören, wie die Stimmung in Wien ist. Und da sagen viele, es sei doch sehr unterkühlt, ja fast schon gereizt, weil beide Seiten eigentlich mit diesen Maximalforderungen reingehen. Der Iran hat ja sozusagen jetzt unter Raisi noch mal eins draufgesetzt und sagt, er möchte, dass alle Sanktionen aufgehoben werden. Da sollen angeblich auch Sanktionen dazugehören, die schon vor Trump eingeführt wurden. Und er verlangt vor allem auch von den USA eine Garantie, dass der nächste US-Präsident nicht wieder aus dem Atomabkommen aussteigt. Und naja, es ist ja nicht ganz ausgeschlossen, dass auch Donald Trump wieder ein nächster Präsident sein könnte. Aber diese Garantie wird für Biden sehr schwer sein, diese abzugeben. Denn er hat natürlich auch die Republikaner zu Hause gegen sich, was das angeht.
Mit anderen Worten, der Iran, auch die neue Führung, stellt sich auf den Standpunkt, die USA sind ausgetreten aus dem Atomabkommen, haben es aufgegeben. Und wenn das jetzt wieder in Kraft gesetzt werden soll, dann bitte, der Westen muss alle Sanktionen aufheben und dann sind wir wieder im Geschäft. Ist das so ungefähr die Position?
Das ist, sage ich mal, sehr verkürzt und zugespitzt die Position des Iran. Er weiß aber auch, naja, Maximalforderungen. Man wird sicherlich an der einen oder anderen Stelle auch zurückstrecken müssen. In den iranischen Medien wird es so dargestellt, dass die USA geschwächt sind. Beispielsweise verweist man da auf diesen ungeordneten Rückzug aus Afghanistan und eben auch auf die Tatsache, dass Biden eigentlich keinen neuen Konflikt im Nahen Osten haben möchte und man sieht sich dadurch auch selbst gestärkt. Sicherlich spielt da auch eine Rolle, dass der Iran ja gerade in den letzten Monaten eben auch nochmal sehr stark Uran angereichert hat, auch schnellere Zentrifugen gebaut hat und damit, so sagen Experten, dem Zeitpunkt näher gekommen ist, zu dem er in der Lage wäre, eine Atombombe zu bauen. Es gibt ja diesen Begriff Breakout. Das ist der Zeitraum, zu dem der Iran praktisch es schaffen kann, spaltbares Material herzustellen, das dann eben für Atomwaffen benutzt wird. Und da waren wir vor einigen Jahren mal bei einem Jahr. Das war auch das Ziel des Atomabkommens, es genau dabei zu belassen. Manche Experten sagen aber, worst case, es könnten nur wenige Wochen jetzt sein. Und das ist natürlich ein Druckmittel, mit dem der Iran jetzt arbeiten möchte, auch in diesen Gesprächen in Wien.
Jetzt hast du das eine oder andere Mal schon den neuen Präsidenten, den neu gewählten Präsidenten Raisi erwähnt, der ja hierzulande sozusagen als Hardliner gilt. Welche Rolle spielt der eigentlich oder kommt es am Ende doch immer auf die geistliche Führung im Iran an, wenn es um die Haltung des Landes jetzt mit Blick auf die Atomgespräche ergeht?
Also Raisi war zumindest einer, der sich nie komplett gegen Gespräche zum Atomabkommen gesperrt hat. Es gab ja auch Hardliner, die gesagt haben, das ist praktisch des Teufels, mit den USA reden wir nicht und mit ihm machen wir auch keine Verträge mehr. Wir haben ja gesehen, was unter Trump passiert ist, denen ist einfach nicht zu trauen. Da hatte Raisi schon immer eine andere Position. Er war aber auch einer, der im Wahlkampf und auch nach seiner Wahl dann gesagt hat, er möchte das Land wirtschaftlich wieder auf die Beine bringen und er weiß, und soweit ist er dann doch Realpolitiker, dass das eben nur geht mit dem Atomabkommen, wenn die Sanktionen aufgehoben werden. Natürlich versucht der Iran auch noch autarker zu werden, unabhängiger vom Westen, was Importe angeht, was wirtschaftliche Beziehungen angeht und mehr selber im eigenen Land zu produzieren, aber das wird dem Iran nicht reichen, um da auf die Beine zu kommen. Es wird sicherlich spannend sein, wie diese Mannschaft sich jetzt tatsächlich, die er da nach Wien geschickt hat, geben wird in den Gesprächen, ob sie tatsächlich so hart bleiben wird, wie sie das im Vorfeld angekündigt hat oder ob man nicht tatsächlich dann eben doch auch an der einen oder anderen Stelle nachgeben wird, beispielsweise eben, um, wenn es darum geht, möglichst schrittweise wieder zum Atomabkommen zurückzugehen und die USA dann eben parallel schrittweise auch die Sanktionen aufheben werden.
Das war der Tag im Deutschlandfunk an diesem Montag, dem 29. November 2021. Danke fürs Interesse. Ich bin Jasper Barenberg und tschüss.